Ja, von der Gottesfurcht zur Liebe Jesu Christi, das ist ja das Thema heute. Wir haben schon einen Teil durch Arnulf gehört über die Gottesliebe und Nächstenliebe. Ich möchte das noch ein wenig, ich sag mal, in unseren Alltag oder in unser irdisches Leben hineinholen, etwas ausmalen, sage ich mal, dass wir vielleicht selbst in unserem Leben, wo wir stehen, ein Gefühl dafür kriegen, wie wir in der Beziehung zum Herrn selbst etwas tun können und wie wir uns darin weiterentwickeln können in dieser Welt. Im Psalm 111 lesen wir: Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibet ewiglich. Nun, unsere Beziehung zum Herrn in dieser Welt ist ja keine statische. Wir werden ja nicht in diese Welt hineingeboren mit einer fertigen, abgeschlossenen, ausgereiften Gottesbeziehung. Aus der sind wir ja erstmal herausgefallen. Und unsere Beziehung muss sich erst wieder im Laufe unseres Lebens nach und nach, Stück für Stück entwickeln und herausbilden. Und dies geschieht, wie wir ja wissen, durch Swedenborg aufgrund des freien Willens, ohne Richtung zunächst einmal oder Vorgabe. Er hilft uns, er gibt uns vieles, aber wir sind zunächst in der vollen Freiheit. Und wie wir wissen, ist diese Entwicklung oder diese Beziehung auch zum Herrn keine Einbahnstraße. So wie Swedenborg es sinngemäß ausdrückt, der Herr kann nur insoweit im Menschen einkehren, wie der Mensch es von seiner Seite her zulässt. Und dann kommt dazu, dass diese Entwicklung in uns und mit uns von vielen Faktoren und Aspekten auf unserer Seite, in unserem Leben beeinflusst werden. Faktoren, Erfahrungen, Erlebnisse, die in uns selbst sich verankern, aber auch in unserem Umfeld zu finden sind, in der Welt, in der wir leben. Jeder von uns, der hier in diese Welt geboren wird, kommt mit ganz unterschiedlichen Anlagen und Fähigkeiten in diese Welt. Jeder von uns wächst in ganz unterschiedlichen familiären und sozialen Verhältnissen auf. Und wenn wir das weiterdenken und weiter sehen und fassen, dann kann man sagen, jede Generation hat ihr ganz eigenes Thema und Dynamik. Und jede Generation, jede soziale Gesellschaft bringt dies in unterschiedlichster Weise zum Ausdruck. Und wenn wir heute von einer Gottesbeziehung reden, so ist dies etwas völlig anderes, als wenn wir dies vor 2000 Jahren tun würden. Unsere Sprache, unsere Sichtweisen, unsere Kultur, auch unser Bewusstsein unterliegen der Veränderung. Und diese Veränderung, die sehen wir auch in der Heiligen Schrift. Die Genesis spricht eine andere Sprache als die Propheten. Die Psalmen wiederum haben ihren eigenen Ausdruck. Das Neue Testament erscheint in einem ganz anderen Kleid, eingehüllt in zeitbedingte Ausdrucksformen. Und die Offenbarung des Johannes wiederum liefert uns Bilder, die wir zumindest äußerlich historisch kaum noch in einen Kontext mit unserem Leben stellen können. Dort können wir persönlich kaum noch etwas für uns, zumindest was den Buchstabensinn angeht, herleiten. Und auch wenn wir uns die Neuoffenbarung anschauen, auch diese spricht in unsere Zeit hinein und setzt sich mit theologischen, aber auch naturwissenschaftlichen Themen auseinander, die für unsere Zeit eine Rolle spielen. Die beiden großen Werke Lorbers und Swedenborgs weisen in einigen Dingen doch teilweise große Unterschiede auf. Und mit all diesen verschiedenen äußeren Erscheinungsformen wird auch jedes Mal ein anderes Gottesbild, zumindest äußerlich, zunächst einmal in diese Welt transportiert. Viele Menschen, die keinen guten Zugang zur Bibel finden, finden zum Beispiel durch die Neuoffenbarung wieder einen Zugang zu Gott und damit zum Herrn, weil er ihnen gerade hier ganz anders erscheint als etwa im Alten Testament. Und andere können mit der Neuoffenbarung und Bibel gar nichts anfangen und finden den Herrn vielleicht in der Größe und Schönheit der Natur. Ich möchte meinen Vortrag auf einige Aspekte in der Entwicklung unserer Beziehung zum Herrn eingehen und unsere Wahrnehmung dafür schärfen, dass diese Ausprägungen für jeden einzelnen Menschen ganz individuell sind und eigentlich nicht verallgemeinert werden können. Jeder Mensch auf der ganzen Welt hat seine ganz eigene Prägung und seine ganz eigene Art, wie er sich zum Herrn bewegt und wie der Herr mit ihm arbeiten muss. Eine Grundaussage unserer Kirche ist ja, dass Gott einer ist. Wieso kommt es dann aber, dass so viele verschiedene Gottesbilder und Religionen in der Welt überhaupt sind? Wenn Gott, der Herr, doch nur einer ist und immer der gleiche und selbe ist, müsste er dann nicht von allen Menschen gleichermaßen erkannt werden? Dass dies nicht so ist, zeigt uns ja schon, dass das Entstehen des Gottesbildes im Menschen nicht im Herrn begründet ist, sondern in denjenigen, die es aufnehmen. Abgesehen vielleicht von dem großen Geschehen seiner Menschwerdung, die aber hier eine besondere Rolle spielt und für die ganze Menschheit auch eine einmalige Veränderung bedeutet hat. Das nehmen wir jetzt mal dabei heraus. Das Bild und die Beziehung zum Herrn entsteht zunächst einmal im Menschen selbst und geschieht eben, je wie der Mensch verfasst ist. Und weil wir uns als Menschen aber im Laufe unseres Lebens verändern, so verändert sich auch das Gottesbild in uns. Und die Menschen sind jeweils, oder diese Unterschiede, in den Menschen begründet, aber auch darin begründet, dass es unterschiedliche Kulturen und Völker und auch dort Entwicklungen gibt. Und aufgrund der Freiheit der Menschen, des einzelnen Menschen, aufgrund der Freiheit der Völker, der ganzen Schöpfung, muss man ja sagen, muss sich der Herr anpassen auf diesen Wegen und Entwicklungen der Menschen als solche. Und er passt sich an ihren Kulturen und ihren Traditionen, so wie sie sich entwickelt haben, damit er eben seine Aufnahme bei den Menschen entwickeln und bewerkstelligen kann. Und so wie er in einen bestimmten kulturellen Kreis, sage ich jetzt mal, hineinwirkt und sich durch eine ganz bestimmte Art und Weise den Menschen dort zu erkennen gibt, würde er vielleicht in einer anderen Kultur überhaupt keine Aufnahme finden können. Ich möchte hier zwei Beispiele anführen aus den Werken Swedenborgs. Da schreibt Immanuel Swedenborg über die andere große Religion, die es auf der Welt gibt, den Islam. Der bloß natürliche Mensch begründet sich gegen die göttliche Vorsehung, wenn er sieht, dass die mohammedanische Religion von so vielen Reichen und Staaten angenommen ist. Dass diese Religion von mehr Reichen angenommen ist als die christliche, kann denen zum Ärgernis gereichen, die über die göttliche Vorsehung denken und dabei glauben, dass niemand selig werden könne, der nicht in der Christenheit, also da geboren ist, wo das Wort und durch dieses der Herr bekannt ist. Die mohammedanische Religion gereicht aber denen nicht zum Anstoß, welche glauben, dass alles unter der göttlichen Vorsehung steht. Diese untersuchen, worin ihr Walten bestehe, und finden es auch. Es besteht darin, dass die mohammedanische Religion den Herrn als Sohn Gottes, als den Weisesten aller Menschen und auch als den größten Propheten anerkennt, der in die Welt kam, um die Menschen zu belehren. Ein sehr großer Teil von ihnen hält ihn für größer als den Mohammed. Damit man völlig erkenne, dass diese Religion durch die göttliche Vorsehung des Herrn hervorgerufen worden sei, um die Götzendienste mehrerer Völker zu zerstören, muss es in einiger Ordnung erörtert werden. Weshalb zuerst etwas von dem Ursprung der Abgöttereien gesagt werden soll. Vor jener Religion war der Götzendienst allgemein verbreitet auf dem ganzen Erdkreis. Der Grund war, weil die Kirchen vor der Ankunft des Herrn sämtlich vorbildende Kirchen waren. Eine solche war auch die israelitische Kirche, in der die Stiftshütte, die Kleider Aarons, die Opfer, alle Teile des Tempels zu Jerusalem sowie auch die Gesetze sinnbildlich darstellend waren. Auch war bei den Alten die Kenntnis der Entsprechungen, die auch die der sinnbildlichen Darstellungen ist, die Erkenntnis der Weisen selbst, besonders ausgebildet in Ägypten. Daher ihre Hieroglyphen. Durch diese Wissenschaft wussten sie, was die Tiere, die Bäume, jeder Art, was die Berge, die Hügel, Flüsse, Quellen, sowie auch was Sonne, Mond und Sterne bezeichneten. Und weil ihr ganzer Kultus sinnbildlich darstellend war und aus lauter Entsprechungen bestand, darum hatten sie Gottesdienste auf Bergen und Hügeln und auch in Hainen und Gärten und heiligten deshalb die Quellen und wendeten bei ihren Gebeten zu Gott ihr Angesicht gegen die aufgehende Sonne und machten sich überdies Bilder von Pferden, Stieren, Kälbern, von Lämmern, ja von Vögeln, Fischen und Schlangen und stellten sie zu Hause und anderwärts in Ordnung auf, gemäß den geistigen Dingen der Kirche, denen sie entsprachen oder die sich sinnbildlich darstellten. Ähnliche Dinge stellten sie auch in ihren Tempeln auf, um sich die heiligen Dinge, die sie bezeichneten, in die Erinnerung zurückzurufen. In der Folgezeit aber, als die Kenntnis der Entsprechung verloren gegangen war, fing die Nachwelt an, die gehauenen Bilder selbst als an sich heilig zu verehren, nicht wissend, dass ihre Voreltern nichts Heiliges in denselben sahen, sondern bloß das, dass sie den Entsprechung gemäß die heiligen Dinge sinnbildlich darstellten und daher bezeichneten. Daher entstanden die Götzendienste, die den ganzen Erdkreis erfüllten, sowohl den asiatischen Weltteil mit den Inseln umher, als den afrikanischen und europäischen. Damit nun alle diese Götzendienste ausgerottet würden, geschah es durch die göttliche Vorsehung des Herrn, dass eine neue, dem Geist der Orientalen angemessene Religion aufkam, in der einiges aus beiden Testamenten des Wortes sich befand und die lehrte, dass der Herr in die Welt gekommen und dass er der größte Prophet und Weiseste unter allen und der Sohn Gottes sei. Dies geschah durch Mohammed, von dem diese Religion, die mohammedanische, genannt wurde. Diese Religion wurde also durch die göttliche Vorsehung des Herrn hervorgerufen und, wie gesagt, dem Geist der Orientalen angepasst, um die Götzendienste so vieler Völker zu vernichten und ihnen einige Erkenntnis vom Herrn zu geben, ehe sie in die geistige Welt kämen. Ein zweites Beispiel möchte ich kurz anführen. Und dort beschreibt Swedenborg Folgendes: Weil die Afrikaner auch in der Welt so beschaffen sind, darum geschieht bei ihnen gegenwärtig, also zu Zeiten Swedenborgs, eine Offenbarung, die in der Mitte anfängt und sich ringsumher verbreitet, jedoch nicht bis an die Meere erstreckt. Sie erkennen unseren Herrn als Herrn des Himmels und der Erde an und lachen die Mönche aus, wo sie dieselben treffen, und die Christen, die von einer dreifachen Gottheit, von einer Seligmachung durch ein bloßes Denken reden. Sie sagen, dass es keinen Menschen gebe, der Religion habe und nicht lebe nach dieser Religion und dass er widrigenfalls notwendig dumm und böse werden müsse, weil er dann nichts aus dem Himmel aufnehme. Die erfinderische Bosheit nennen sie auch Dummheit, weil nicht Leben, sondern Tod in ihr sei. Ich hörte der Engel Freude über diese Offenbarung, weil durch sie eine Verbindung für sie mit dem Vernünftigen des Menschen, das bisher durch blinden Autoritätsglauben verschlossen war, geöffnet werde. Es ist mir aus dem Himmel gesagt worden, dass den Bewohnern jenes Weltteils durch Engelsgeister gegenwärtig dasjenige mündlich vorhergesagt werde, was in der nun herausgebenden Lehre des neuen Jerusalems vom Herrn, vom Wort und in der Lebenslehre für das neue Jerusalem enthalten ist. Das finde ich sehr beachtlich, dass zu Zeiten Swedenborgs, wo er seine Schriften bekommen hat vom Herrn, gleichzeitig eine mündliche Offenbarung jetzt bei den Afrikanern stattgefunden hat. Das zeigt aber diese Beispiele, dass der Herr sich in der ganzen Welt bei allen Menschen und in allen Völkern so anpassen muss, wie sie in der Aufnahme dazu in der Lage sind. Und dadurch kommt es eben zu ganz unterschiedlichen Ausprägungen, zu ganz unterschiedlichen Religionsformen, die aber vom Herrn ganz genau vorgesehen wurden, damit sie zu einer Verbindung mit ihm dienen können. Interessanterweise ist es ja aber auch bei uns so, in unseren Breitengraden, sage ich mal, in der Christenheit, dass auch wir innerhalb der Christenheit ja unterschiedliche Ansichten und Spaltungen erleben. Selbst hier, wo man doch meinen müsste, dass das Gottesbild und die Beziehung eine Einheit in der Christenheit hervorbringen müsste, ist es auch bei weitem nicht so. Ich habe mal ein paar Beispiele, wo es etwas anklingt, wo wir erkennen oder sehen können, wie unterschiedlich das sein kann, wie unterschiedlich auch Jesus der Herr in der Christenheit gesehen wird. Aus der evangelischen Apostelkirche nur mal ein Satz: Ein Mensch, also wie Jesus gesehen wird, ein Mensch, in dem Gott den Menschen nahe kommt. Also ein Mensch wird als Mensch gesehen. Ein anderes Zitat, könnt ihr mal gucken, ob ihr das herausbekommt, wo das herstammt. Ist Gottes erstgeborener Sohn eigentlich Gott gleich, wie manche glauben? Die Bibel lehrt das nicht. Wie bereits im vorigen Absatz erwähnt, also das bezieht sich jetzt auf diesen Text, den ich da entnommen habe, wie bereits im vorigen Absatz erwähnt, wurde Gottes Sohn erschaffen. Er hatte also eindeutig einen Anfang, wohingegen Jehova Gott keinen Anfang und kein Ende hat. Gottes einzig gezeugter Sohn dachte nicht im Entferntesten daran, zu versuchen, seinem Vater gleich zu sein. Die Bibel lehrt klar und deutlich, dass der Vater größer ist als der Sohn. Jehova allein ist Gott der Allmächtige. Und deshalb ist auch ihm niemand gleich. Jehova und sein erstgeborener Sohn genossen Milliarden von Jahren enge Gemeinschaft miteinander, lange bevor der Sternenhimmel und die Erde erschaffen wurden. Die beiden müssen einander wirklich sehr geliebt haben. Das ist Zeuge Jehovas, genau. Aber man darf das nicht verurteilen. Ich denke, es ist eine Form, die zugelassen worden ist. Aber man sieht, es weicht sehr von unseren Lehren ab.